Vor der Predigt spreche ich noch ein Gebet. Ich danke dir, Vater im Himmel, für diesen Gottesdienst und unser Miteinander und dass du in unserer Mitte bist. Und ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns kennt und sieht und zu uns spricht. Und ich bitte dich, Herr, dass wir heute das hören, was für uns wichtig ist, dass jede und jeder Einzelne das vernimmt, was dein Wort für uns ist. Amen. Meine Demut ist mein ganzer Stolz. Vielleicht habt ihr diesen Satz schon einmal gehört, selber gesagt. In der Regel sagt man ihn mit einem gewissen Augenzwinkern. Und als ich das Gedicht gerade hier gehört habe, dachte ich mir, na, das passt doch sehr gut, das mit der Selbstkritik und am Ende gut, dass ich mich kritisiert habe. Jetzt stehe ich doch ganz gut da. Meine Demut ist mein ganzer Stolz. Diese Aussage führt im Grunde das Ganze mit der Demut ja ein wenig ins Absurde, scheint ein Widerspruch zu sein in sich selbst. Demut und Stolz, da schließt sich ja im Grunde eigentlich aus und kann ganz sicher nicht Hand in Hand gehen. Der Bibeltext für heute steht in Jeremia 9 und handelt vom sich rühmen, also sich loben, sich etwas zugute halten. Und das hat ja auch etwas mit Stolz zu tun. Was ist es, das uns mit Stolz erfüllt und dessen wir uns rühmen? Was ist es, womit wir prahlen können vielleicht, was wir vorweisen können als etwas Gutes, was die Welt sehen sollte, weil es etwas Positives an uns ist? Der Prophet hat eine klare Vorstellung davon, was es ist, dessen wir uns rühmen können, was des Ruhmes wert ist und was auch nicht. Und er zeigt damit auf interessante Weise, wie dieser Spruch mit der Demut und dem ganzen Stolz in gewisser Weise vielleicht auch ein Stück Wahrheit enthält. Ich lese aus Jeremia Kapitel 9 die Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Diesen Sommer ist nicht nur Fußball-Europameisterschaft, sondern fast direkt im Anschluss daran finden auch wieder mal Olympische Spiele statt. Die Olympischen Spiele sind ja so eines der größten Sportereignisse der Welt und das, was seinen Ursprung im antiken Griechenland hat, ist etwas, was damals wie heute mit viel Ehre und Ruhm einhergeht. Sportlerinnen und Sportler versuchen, die Goldmedaille zu ergattern, in ihrer Disziplin als Sieger, als Siegerin hervorzugehen. Wer ganz oben auf dem Treppchen steht, hat es geschafft. Er oder sie wird bejubelt, wird gefeiert und bekommt den Ruhm für die harte Arbeit der Vorbereitungen, bekommt Anerkennung für das, was geleistet wurde. Das Bedürfnis, gut zu sein in etwas und vielleicht auch ein bisschen aus der Masse hervorzutreten, herauszustechen, von anderen gesehen zu werden, das gibt es nicht nur im Sport. Und ich glaube, dass das etwas ist, was zu unserem Menschsein dazugehört, so dieser Wunsch, gesehen zu werden, der Wunsch, Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, das ist etwas, was jeder irgendwie in sich trägt. Es tut gut, wenn man gelobt wird, wenn jemand mal sagt, boah, das hast du toll gemacht, vielen Dank dafür, das war irgendwie schön. Und es stärkt auch das Ego, wenn man merkt, so in einer bestimmten Hinsicht bin ich nicht 0815, sondern da kann ich etwas besonders gut, da habe ich eine besondere Fähigkeit. Bin in positiver Hinsicht, also herausragend, besonders. Und selbstverständlich sind es gerade die eigenen Stärken, die eigenen Fähigkeiten, was einen besonders macht. Das, was man nach außen trägt und womit man sich vielleicht auch brüstet, dass man das gut kann. Denn das, was gut läuft, bietet sich natürlich viel mehr an, präsentiert zu werden, als das, was nicht so besonders gut läuft. Der alttestamentliche Prophet Jeremia rüttelt dieses typische Muster ein wenig auf, indem er sagt, rühmt euch nicht solcher vergänglichen Güter wie Weisheit, Stärke und Reichtum. Also rühmt euch nicht dieser Dinge, die sich die meisten Menschen ja rühmen. Also nicht dieser Dinge, die toll sind, wenn man sie hat. Sondern schaut, dass ihr das einzige Blick habt, Einzige im Blick habt, wofür man sich im Grunde eigentlich auf die Schulter klopfen könnte. Denn nicht alles ist des Ruhmes wert. Und eigentlich, so scheint es dieser Text zu sagen, gibt es nur eine Sache, die wirklich und wahrhaftig des Ruhmes wert ist. Diese eine Sache. Was ist das für eine Sache? Was lesen wir in Jeremia? Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Klug sein und Gott kennen oder Gott erkennen, das ist laut den Worten dieses Propheten das Entscheidende. Oder anders formuliert vielleicht, es geht darum, den richtigen Fokus zu haben. Denn was sagt dieser Vers aus? Er sagt aus, Bedeutung und Wert solltest du dir nicht zuschreiben, weil du dich selber auf ein Podest stellst, sondern weil du Gott auf ein Podest stellst. Zurücktreten als Mensch und anzuerkennen, dass es nicht direkt und wirklich und immer und überall um mich gehen muss, sondern dass es eigentlich um Gott geht. Meine Demut ist mein ganzer Stolz. Gott den Vortritt zu geben, das ist mein ganzer Stolz. Nicht ich, sondern du. Wenn diese Einstellung mein Leben ausmacht, genau dann habe ich das Entscheidende richtig gemacht. So lesen wir es hier in diesem Bibeltext. Erkenntnis Gottes ist also das, was Priorität haben sollte. Ist das, was erstrebenswert ist und was des Ruhmes wert ist. Warum? Ich finde, in diesem Text sind so zwei Perspektiven versteckt, zwei Perspektiven erkennbar, denen ich mit euch ein bisschen näher nachgehen möchte. Zum einen bewirkt ein solcher Fokus, Gott in den Vordergrund zu stellen, ihm die Priorität zu geben, Freiheit von etwas. Und zum anderen setzt dieser Fokus frei zu etwas. Freiheit von etwas und Freiheit zu etwas. Widmen wir uns erst einmal der Freiheit von etwas. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Einzelne wichtig ist. Und das ist per se jetzt erstmal auch gar nichts Verkehrtes, sondern hat viele gute Dinge auch hervorgebracht, dass sich das so entwickelt hat. Individualisierung ist hier so das entscheidende Stichwort. Alles scheint erreichbar zu sein und jeder kann und darf und soll so leben, wie er oder sie es möchte. Alles ist möglich und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Jeder kann und soll sich entfalten, und zwar so, wie es ihm oder ihr entspricht, ohne Festlegungen von außen. Das ist auf jeden Fall das große Ziel und es bedeutet ja auf jeden Fall erst einmal eine große Chance und eine große Freiheit für einen Menschen, sich so zu entfalten, wie es einem entspricht, ohne dass man in irgendeiner Form gedeckelt wird von Erwartungen oder sonstigen Einschränkungen. Ich habe mal ein bisschen im Internet geschaut und dort auf einem Blog ein Buch gefunden, das vorgestellt wurde, ein Ratgeber, wie man ein erfülltes, glückliches Leben finden kann. Und dort stand, ich zitiere einmal, wenn wir nun auch diese Fülle im Leben haben wollen, müssen wir zuerst an uns selbst arbeiten. Wir selbst sind die alleinigen Schöpfer unseres Lebens. Kein anderer kann unser Leben vervollständigen oder unser Leben besser machen. Ich denke, dass dieser Ausschnitt ganz gut so diese Macherkultur trifft, in der wir leben. Mit allen Vorteilen, aber auch mit Schattenseiten. Grundsätzlich ist das etwas Gutes, wenn man nicht von außen bestimmt wird die ganze Zeit. Und gerade in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, wir haben da Naturheilkunde, Rheumatologie, Orthopädie, da ist es etwas, was die Patientinnen und Patienten immer wieder auch neu sich nehmen müssen, dass sie nicht nur passiv bleiben als die Kranken, um die man sich kümmert, sondern dass sie ihr Leben auch selber in die Hand nehmen und auf die Suche gehen und sich bewusst werden, was für Kraftreserven habe ich auch, um für mich zu sorgen und eben nicht nur alles abzugeben. Also schon etwas Gutes, grundsätzlich zu schauen, was kann ich dafür tun, damit mein Leben so läuft, wie ich mir das auch vorstelle. Was kann ich da selber für tun? Aber ich glaube, dass eine solche Lebensperspektive, Schöpfer des eigenen Lebens zu sein, gleichzeitig ein großes Problem in sich birgt. Denn was ist das für ein Druck, Macher seines eigenen Lebens sein zu müssen? Das bedeutet ja, sich auch immer wieder neu erfinden zu müssen, sich immer wieder selbst den Wert zusprechen und zuschreiben zu müssen mit dem, wie ich lebe und was ich tue. Sich selbst erschaffen, mein eigener Schöpfer zu sein. Ich glaube, das ist ein Hamsterrad, aus dem man nur schwer herauskommt, denn es bedeutet immer Höchstleistung, wenn ich möchte, dass mein Leben gelingt. Wenn ich möchte, dass mein Leben ein gelungenes Leben ist. Und ich glaube, die Bibel, die setzt gegen diesen Trend der Selbstverwirklichung und der Selbstprofilierung etwas anderes. Die Bibel setzt das Lob Gottes dagegen. Er ist der Schöpfer und wir sind Geschöpf. Also wir sind nicht Schöpfer unseres eigenen Lebens. Schöpfer ist ein anderer. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Dieser Nachsatz, dass ich der Herr bin, der, wenn man den im Hebräischen liest, dann zeigt sich, dass dieses Ich eine besondere Herausstellung bekommt, weil das Ich normalerweise im Hebräischen so verschluckt wird, aber an dieser Stelle ganz exponiert steht. Also steht da im Grunde, dass ich der Herr bin, mit einer großen Betonung auf diesem Ich. Ich bin der Herr und das sollen die Menschen erkennen. Ich bin derjenige, um den es geht. Ich bin der Schöpfer und nicht du. Und gleichzeitig erinnert diese Formulierung, dass ich der Herr bin, aber auch daran, auf welche Weise sich Gott seinem eigenen Volk gezeigt hat, von Anfang an. Denn da steht der Herr, so heißt es immer in den deutschen Übersetzungen, da steht eigentlich Jahwe. Dass ich Jahwe bin, steht dort. Und mit dieser Namensnennung Gottes wird immer auch die Erinnerung wachgerufen an die Befreiung Israels aus Ägypten. So fangen ja auch die 10 Gebote an mit diesem Vorsatz, ich bin der Herr, also ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Also immer da, wo eigentlich Jahwe steht, kann man sich das mitdenken. Es meint nicht irgendein göttliches Wesen, ich bin Gott, sondern ich bin Jahwe, also ich bin der Gott, der sich gezeigt hat als jemand, der rettet, der sich kümmert und der dich sieht und nicht alleine lässt. Das ist das also, was die Menschen erkennen sollen, dass ich Gott, um den es geht, Jahwe bin, ein Rettergott bin. In einem Atemzug gibt Gott die Ehre, die ihm zusteht und gleichzeitig er ist derjenige, der dich befreit hat und der dich sieht. Und ich glaube, Gott anzuerkennen, befreit von diesem Druck, sich selber verwirklichen zu müssen. Er ist der Gott, der dir die Würde verleiht. Das nimmt die Last, sich selbst Sinn und Bedeutung zuschreiben zu müssen, sich selbst rühmen zu müssen. Und wie gut ist es, dass Gott uns diese Freiheit schenkt, gerade angesichts dessen, dass wir gar nicht alles in der Hand haben. Manche Dinge planen wir und sie laufen ganz anders. Wenn der Gewinner der Goldmedaille all seinen Sinn und all seine Bedeutung aus diesem Sieg zieht und daraus zieht, immer Erster sein zu müssen, was passiert dann, wenn er plötzlich nicht mehr Spitzenleistungen bringen kann? Was passiert, wenn ich schwach bin, wenn ich nicht performen kann, wenn ich nicht nur Großartiges hervorbringe? Weisheit, Reichtum, Stärke, all das sind im Grunde vergängliche Güter. Nichts, was Bestand hat und vor allem nichts, was trägt. Gottes freimachende Botschaft ist aber, du bist wertvoll. Du bist bedeutsam, auch wenn du all das nicht oder nicht mehr hast. Ich sehe dich und ich helfe dir, denn ich habe dich geschaffen. Und das ist es, was dir Wert gibt. Also nein, wir sind nicht die alleinigen Schöpfer unseres Lebens. Unseren Wert müssen wir uns nicht erst hart erarbeiten. Gott spricht ihn uns zu. Wie befreiend ist das? Das ist der eine Aspekt, Freiheit von etwas. Aber in diesen beiden Versen steckt, wie ich gesagt habe, noch eine weitere Perspektive. Gott als den zu kennen, als den zu erkennen, der er ist und in Beziehung mit ihm zu leben, befreit nicht nur von etwas, sondern auch zu etwas. Denn wenn wir uns nicht erst selbst bedeutsam machen müssen, dann sind wir in der Lage, Gottes Anliegen zu eigen zu machen. Und was ist Gottes Anliegen? Gott ist der Befreier Gott, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. So der Text in Jeremia. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Das will Gott und da können und sollen wir uns einklinken. Gott zu kennen bedeutet nämlich nicht nur, um seine Existenz zu wissen oder überhaupt Wissen über ihn zu haben. Es meint keine Kopfsache allein, nicht nur eine Sache des Verstandes. Das, wofür wir uns rühmen sollen, ist nicht das große Wissen, was wir vielleicht haben über Gott. Kennen bedeutet auch und vor allem ihn anzuerkennen. Und das wiederum bringt ein entsprechendes Handeln mit sich. Mir fiel auf dem Weg hierher, ich weiß nicht, wie affin ihr seid, was Herr der Ringe angeht. Ich habe das sehr gerne gelesen und auch geguckt. Und da gibt es eine Person, der am Anfang noch nicht erkennbar wird als der eigentliche Thronfolger. Streicher heißt er so. Und er ist ein sehr sympathischer Mensch. Und die Leute, die mit ihm zu tun haben, mögen ihn sehr. Aber als dann rauskommt, wer er eigentlich ist von der Geburt her und sie ihn erkennen als das, was sie eigentlich sind, bringt das auch ein entsprechendes Verhalten mit sich, dass sie anders ihm gegenüber auftreten und ihn anerkennen auf eine andere Art und Weise. Und da musste ich so dran denken. Es geht nicht nur darum, jemanden zu kennen, sondern dass dieses Wissen bedeutet, das ändert was für mich in meinem Verhältnis zu ihm. Ich erkenne ihn an als Gott und Schöpfer. Das heißt, das bedeutet auch etwas für mein Leben und für mein Handeln. Und dass das so ist, zeigt auch ein Blick in den Kontext dieses ja sehr kurzen Bibeltextes. Umrahmt sind diese zwei Verse nämlich von Klage und Anklage. Der Prophet Jeremia wirkte genau in einer Zeit, als es in Israel ziemlich dramatisch war. Babylon war gerade Vorherrscher in Palästina und es war eine schlimme Zeit. Und die Menschen dort in Israel mussten erleben, wie ihre Hauptstadt und ihr Tempel zerstört werden. Und diese Verse drumherum sind nicht besonders schön zu lesen, ehrlich gesagt. Viel Leid und Elend. Aber Jeremia beklagt nicht nur, was Israel erleiden muss, sondern gerade in den Versen vor unserem Text beklagt er, was aus Israel geworden ist und dass sie den richtigen Fokus verloren haben. In Vers 5 steht zum Beispiel, es ist allenthalben nichts als Trug unter ihnen und vor lauter Trug wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Und dann weiter in Vers 7, mit seinem Mund redet einer freundlich zu seinem Nächsten, aber im Herzen lauert er ihm auf. Israel, das Volk, welches immer wieder erfahren konnte, dass Gott es gut meint mit ihnen, lebt auf eine Weise, die dem absolut entgegensteht. Entgegensteht zu der Barmherzigkeit Gottes. Und das, was ihnen hier zum Vorwurf gemacht wird, ist, dass sie ihn nicht kennen wollen. Es ist das gleiche Wort wie bei uns in unserem Bibeltext. Gott zu kennen, dessen sollen wir uns ja rühmen. Und ich glaube, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Gott zu kennen und zu erkennen, muss auch dazu führen, dass wir ihm gemäß leben. Uns in seine Suchbewegung, in sein gütiges Handeln in und mit dieser Welt hineinnehmen lassen. Und auch an anderen Stellen im Jeremia findet sich dieser Zusammenhang vom Kennen und einem barmherzigen Umgang mit dem Nächsten. Wesentlich später, Kapitel 22, heißt es über einen König in Juda, er half dem Elenden und Armen zum Recht und es ging ihm gut. Heißt dies nicht, mich recht erkennen, spricht der Herr. Also auch hier dieser Zusammenhang, erkennen bedeutet auf eine bestimmte Art und Weise auch an meinem Nächsten handeln. Das kann praktische Hilfe bedeuten, wenn man sich da mitnehmen lässt von dieser Liebe Gottes zu den Menschen. Praktische Hilfe an Armen und Schwachen, die Gott in besonderer Weise im Fokus hat. Es kann bedeuten, anderen nicht immer alles nachzutragen, weil ich selber erlebe, dass Gott mir die Dinge auch nicht nachträgt, sondern ich immer wieder Vergebung bekomme für das, was ich nicht gut mache. Es kann ein freundliches Wort sein zur richtigen Zeit, weil auch Gott uns freundlich ansieht und uns Trost zuspricht, wenn wir es brauchen. Sich der Erkenntnis Gottes zu rühmen, ihn zu kennen, ist also keine weltabgewandte Haltung, sondern eine, die uns mitten hineinstellt, in diese Welt, zu den Menschen, in seine Schöpfung. Wir müssen nicht um unsere eigene Ehre kämpfen, davon hat Gott uns befreit. Und deshalb können wir unsere ganze Kraft da hineinsetzen, Gottes Güte und Barmherzigkeit, sein Recht und seine Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Das heißt es, Gott zu kennen. Ich komme zum Schluss. Etwas Besonderes sein zu wollen, aus der Masse herauszustechen, das ist ein Bedürfnis, das nur allzu menschlich ist. Und das wir auch brauchen, dass wir gesehen werden von Mitmenschen, gewertschätzt werden. Doch Jeremia zeigt auf, dass alles menschliche Streben nach Ruhm und Ehre letztlich nicht trägt. Und wenn das der Fokus ist, dann ist es etwas, was uns unfrei macht, weil es den Zwang mit sich bringt, sich selbst Wert und Sinn geben zu müssen. Und es lässt gerade dann verzweifeln, wenn wir nicht oder nicht mehr in der Lage dazu sind, genau das zu tun, wenn wir nicht mehr schaffen, stark und angesagt zu sein. Rühmt euch nicht dieser oder jener Sache, Lass nicht diese Dinge es sein, die euren Wert bestimmen. So lautet die Aufforderung des Propheten. Warum? Weil wir nicht Schöpfer unseres eigenen Lebens sind, sondern Geschöpf. Gott, der immer wieder zeigt, wie gut er es mit uns meint. Er ist es, der unseren Wert definiert. Er ist es, der uns ansieht und uns Bedeutung verleiht. Das Einzige, worauf es also ankommt, und das Einzige, wofür man sich tatsächlich rühmen kann, ist es, diesen Gott zu erkennen und als lebensbestimmt anzuerkennen. Eine solche Perspektive auf das Leben bringt eine unglaubliche Freiheit mit sich. Und zugleich lenkt eine solche Perspektive den Blick weg von mir hin zu meinen Mitmenschen. Gott befreit uns vom Druck der Selbstaufwertung und setzt uns so frei, um an seiner Seite Boten zu sein von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Recht und von seiner Gerechtigkeit. Amen.